Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom GFA-Podcast. Wie immer mit mir, Felix, und meinem kongenialen Partner Christian. Grüß dich.
Hi Felix, hallo liebe Zuhörer.
Wir hatten mal wieder eine, ja, wirklich NFL-Woche voll Überraschung. Woche 4 ist jetzt sozusagen in den Büchern. Alle Spiele sind gespielt und wir kommen nicht von den großen Überraschungen weg. Also jede Woche passiert irgendwie was Neues. Was man nicht gedacht hätte, Teams, die man so nicht hätte erwarten können vor der Saison, Teams, die wirklich sehr schlecht spielen, was man nicht erwartet hätte, Teams, die auf einmal sehr gut spielen, was man nicht erwartet hätte. Und diese Saison, wir sind jetzt sozusagen im ersten Viertel, das haben wir beendet, bietet sehr viel Überraschung und ist wirklich eine der für die letzten Jahre, finde ich, außergewöhnlichsten Spielzeiten bisher.
Ja, das kann man nicht so sagen. Also ich glaube, ja, wenn ich mir so die Führung in einigen Divisions angucke, das hätte vorher, glaube ich, keiner so gedacht. Also, wenn man sieht, Buffalo führt die AFC East an, gefolgt von den New York Jets. Jacksonville ist in der AFC South vorne, auch wenn sie geteilt sind mit Houston und Tennessee. Und ja, gut, Oakland in der AFC West, das war, glaube ich, vorher relativ klar, dass die relativ umkämpft sein wird, diese Division. Aber in der NFC geht es auch ähnlich weiter, aber da kommen wir ja gleich später nochmal zu. Ich will jetzt natürlich noch nicht alles vorwegnehmen, das ist ja ein späterer Programmpunkt von uns.
Richtig, wo du es ansprichst, wir werden heute zum ersten Mal so ein bisschen einen kleinen Rückblick starten, beziehungsweise und dieses erste Viertel der Saison mal ein bisschen genauer betrachten, so die Plus- und Minuspunkte so ein bisschen aufzählen und uns generell mal so die Standings angucken. Aber vorher wollen wir, denn da gibt es leider, muss man ja wirklich sagen, wieder einiges zu besprechen, uns die Verletzungen angucken, die News so ein bisschen und dann, wie gehabt, dann auch wieder drei Spiele haben uns rausgesucht, die wir näher besprechen wollen für euch und dann am Ende noch, wie gesagt, den Rückblick mit auch einem, wenn man so will, Ausblick. Denn in der NFL kann man keinen Rückblick machen ohne einen Ausblick. Und dann würde ich sagen, starten wir erstmal mit den Verletzungen, die dieses Wochenende leider, wie gesagt, stattgefunden haben. Ganz, ganz wichtige Spieler, die da sich verletzt haben und fehlen werden. Und fangen wir mal an mit Marcus Mariota, der Quarterback der Tennessee Titans. Auf jeden Fall mindestens eine Woche raus. Hamstring-Verletzung. Passiert ungefähr, ja, fast jedes Spiel irgendwo. Wenn es dann den Quarterback trifft, ist natürlich besonders schlimm.
Definitiv. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich habe was gelesen von wegen, dass er Day-to-Day ist, also dass es, dass man abwarten muss. Aber klar, eine Hamstring-Verletzung ist natürlich, das sind auch so gerade immer so speziell so Dinge, die wirklich lingern können. Also auch über mehrere Wochen, wenn nicht sogar die ganze Saison, immer mal wieder so ein bisschen Probleme bereiten können, wenn sie nicht richtig ausgeheilt werden. Und dafür fehlt nun einfach wirklich die Zeit, gerade bei einer Schlüsselposition wie beim Quarterback. Ja, Tennessee hat es gerade sowieso nicht so leicht. Das kann man schon als durchaus schwerwiegende Verletzung so betrachten.
Definitiv. Man hat es auch gesehen im Spiel gegen die Texans. Die haben insgesamt nicht gut gespielt. Die hätten vielleicht auch verloren mit Marcus Mariota, aber als er raus war, ein krasser Abfall insgesamt. Und das sieht nicht gut aus für die Tennessee Titans, die ja gerade, was du auch angesprochen hattest, da in der AFC South wirklich kämpfen müssen, um ihrem Status als, ja, eigentlich Favorit dieser Division auch gerecht zu werden. Die, ja, genau. Ich würde sonst weitergehen. Zwei Wide Receiver, ganz wichtige Wide Receiver, und zwar von den Atlanta Falcons. Einmal Julio Jones und Mohamed Sanu. Bei Julio Jones sah es erstmal nicht so gut aus, als er das Spiel verlassen hat am Sonntag. Jetzt heißt es aber, es könnte passieren, dass er nächste Woche schon wieder spielt, nächstes Wochenende. Mohamed Sanu könnte 2 bis 3 Wochen fehlen mit einer ähnlichen Verletzung wie Mariota. Das wäre natürlich extrem für die Falcons, die natürlich gerade mit Sanu, den die sehr, sehr viel einsetzen auch, der sehr, sehr wichtig ist als der zweite Receiver. Und wenn Jones, das hat man auch im letzten Jahr gesehen, nicht bei 100% ist, dann merkt man, dass die Offense auch so ein bisschen leidet. Von daher ganz, ganz wichtige Schlüsselspieler, die da jetzt bei den Falcons verletzt sind.
Ja, definitiv, kann man so sagen. Ist nicht sogar in der nächsten Woche das Matchup gegen die Patriots, das Super Bowl Rematch quasi?
Nee, ich glaube, die Patriots spielen jetzt am Donnerstag gegen die Buccaneers.
Ach so, nee, stimmt, jetzt war mein Fehler. Wir haben ja schon Dienstag. Ich habe jetzt nächste Woche, also in anderthalb Wochen gedacht. Also in Woche 6 dann quasi.
Ach so. Ja, ich glaube schon, ja, genau. Genau.
Ja, das ist gut. Nicht, dass man unbedingt gegen die Defense von den Patriots besonders gute und starke Wide Receiver braucht. Da kann man auch Leute vom Scrap Heap quasi nehmen und dann da reinsetzen und die werden erfolgreich sein, würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Aber ja, das ist sicherlich, muss man weiter beobachten.
Ja. Auf jeden Fall für die Falcons sehr schlimm, weil sie, wie gesagt, sehr viel, auch das Laufspiel hängt natürlich auch viel an Julio Jones und Sanu, weil wenn die quasi die Attention bekommen von der gegnerischen Defense, dann öffnet es einfach immer diese Lücken auch für das Running Game und deswegen ist natürlich die ganze Offense nicht mehr so balanced, wie man so schön sagt.
Das stimmt, ja.
Der nächste Quarterback, der das Spiel vorzeitig verlassen musste und jetzt auch längere Zeit fehlen wird, ist Derek Carr. Gerade zurück, sah nach seiner schweren Verletzung im letzten Jahr, hat sich jetzt, und ich musste das selber erstmal 3-4 Mal nachlesen, was es genau ist, am Rücken verletzt, hieß es erstmal. Er fehlt auf jeden Fall bis zu 6 Wochen, wenn es ganz schlimm ist. Also 2 bis 6 Wochen wird gesagt. Also wenn es wirklich 6 Wochen sind, das wäre ja katastrophal für die Raiders. Und zwar ist es ein kleinerer Knochenbruch an der Wirbelsäule, der dann dazu führt, dass quasi der Spinalkanal, also quasi der Nervenstrang, der an der Wirbelsäule entlang geht, beeinträchtigt wird. Und das ist natürlich mit das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du quasi diese ständigen Rückenprobleme, Schmerzen hast.
Ja, das wurde ja auch während des Spiels, glaube ich, gesagt, dass er Backspasms hat, also Krämpfe. Nee, ja, Krämpfe, weiß ich nicht, aber so Shooting Pains halt dann immer in dem Moment. Gut, dass du es nachgelesen hast. Ich habe es nämlich nicht getan. Ich habe es einfach abgestempelt als Rückenverletzung. Suboptimal. dafür schon mal Props. Ja, klar. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig für die Raiders, die ja nur noch im letzten Jahr tierisches Pech hatten, nachdem sie wirklich als einer der Favoriten in die Playoffs gegangen sind und dann, nicht in die Playoffs gegangen sind, aber bis Woche 16 einer der Favoriten in den Playoffs waren, sogar ja im Prinzip sogar noch den First Seed hätten holen können. Jetzt müssen sie dann erstmal sehen, dass sie die Zeit möglichst gut überbrücken, was natürlich ein bisschen schwierig wird mit EJ Manuel als Backup-Quarterback, der nun nicht unbedingt dafür bekannt ist, ein guter Quarterback zu sein.
Gut zu spielen, ja.
Wobei er sich teilweise doch eigentlich ganz gut angestellt hat, fand ich in dem Spiel. Ich habe das so nebenbei geschaut, sag ich mal. Da hat er doch einige gute Sachen gezeigt, natürlich auch nicht so gute Sachen, aber gut, vielleicht, wenn er die Chancen bekommt, mit dem ersten Team zu trainieren, kann es ja durchaus sein, dass er dann wirklich die Zeit als Serviceable Quarterback verbringen kann und dann einfach nicht so viele Spiele liegen gelassen werden.
Das könnte sein, ja. Aber wie gesagt, insgesamt ist es natürlich ein Horrorszenario für die Raiders, weil die Raiders mit so ein paar anderen Teams in der AFC natürlich sich so ein, wie man so schön sagt, Arm Race liefern, um den ersten oder zweiten, zumindest zweiten Platz dann sozusagen für die Playoffs. Von daher, ja, ganz, ganz wichtig, dass Derek Carr relativ schnell wieder zurückkommt, denn die Offense ist meiner Meinung nach ohne ihn, das hat man im letzten Jahr gesehen, deutlich weniger wert. Die Minnesota Vikings, Christian, kriegen einfach nicht genug von Schlüsselspielern, die verletzt rausgehen. Nach Teddy Bridgewater, nach Sam Bradford im letzten Jahr, jetzt dieses Jahr wieder Sam Bradford, ist Dalvin Cook der so vielversprechende Running Back für das ganze Jahr raus mit ACL-Tier. Also das Kreuzband komplett durchgerissen für die komplette Saison weg. Und er hat wirklich mehr als nur überzeugt als Rookie.
Ja, kann man eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Das ist einfach ein Team, das pechert. Man wird sehen, wie man da weitermachen kann. Ich würde das aber einfach mal spontan behaupten, es wird nicht so gut weiterlaufen.
Das lassen wir mal so stehen. Das ist eine gute Einschätzung, glaube ich. Um zur letzten Verletzung dann zu kommen, die wir uns so rausgesucht haben, um die euch zu berichten. Und zwar ist es Josh Norman. Der großartige Cornerback der Washington Redskins hat sich jetzt gestern im Monday Night Game die Rippen gebrochen und wird, wenn es schlecht läuft, bis zu 4 Wochen auch raus sein. Man weiß das immer nie so genau, beziehungsweise mittlerweile sind die eigentlich schon relativ gut, die Einschätzung. Und 4 Wochen ist, glaube ich, jetzt von den Verletzungen, die wir angesprochen haben, vielleicht die, die das Team am besten auffangen kann. Aber Josh Norman auf jeden Fall, ja, ganz klar vielleicht der beste Cornerback in der Liga. Und von daher keine gute Nachricht für die Redskins.
Ja, definitiv.
Ja.
Es ist schon irgendwie, ja, ich bin immer selber so ein bisschen verwundert, wenn ich mir überlege, wenn man sich so die Rippen bricht und dann nach 2 bis 4 Wochen wieder so schon so einen Vollkontaktsport wie Football spielen kann, frage ich mich immer so, hey, wie geht das irgendwie, ne? Aber gut, die werden schon wissen, was sie da tun, und es ist ja auch schon oft genug vorgekommen und dementsprechend auch bewiesen worden, dass das funktioniert, aber ich finde, das ist schon mal doch schon sehr erstaunlich.
Ja, es ist erstaunlich. Häufig kriegen ja dann so extra angepasste Brustpanzerungen. Ich glaube, Cam Newton hatte das mal vor 2 Jahren, diese,
genau,
ja. Der sah aus wie so ein Schneemann. Der hatte ja diese riesendicke Panzer an, um dann die möglichen, ja, Einschläge sozusagen auf die Rippen zu verringern. Ist natürlich extrem, wenn man sich das vorstellt, wie schmerzhaft das sein muss bei jedem Kontakt mit einer angebrochenen Rippe oder einer vor 2 Wochen gebrochenen Rippe. Das ist schon hart. Die einzig, ja, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen?
Nee, ja, ich erinnerte mich auch nur gerade zurück an Cam Newton, und ja, das sah wirklich sehr lustig aus. Das war, glaube ich, da hat er sich, glaube ich, hat einen Autounfall gehabt, ne? Und auch irgendwie was am Rücken gehabt oder so. Rücken,
ja, ja, genau. Und dann sah der aus wie so ein Transformer.
Ja. Ja, das war schon.
Gehen wir mal weg von den Verletzungen.
Genau.
Erste offizielle Nachricht dieser Woche nach dem Spieltag, die so ein bisschen eingeschlagen hat, ist, Mitch Trubisky wird starten für die Chicago Bears Under Center als ihr jetzt neuer Quarterback.
Genau.
Der Rookie.
Mike Glennon
wird jetzt
abgelöst, mehr oder weniger. Ja, war ja insgesamt eine relativ komische Geschichte, so wenn man das so betrachtet, dass man erst an Mike Glennon, ich glaube, für 16 Millionen gesigned hat. War, glaube ich, insgesamt schon ein Vertrag, aus dem die nach einem Jahr ungefähr wohl auch ganz gut rauskommen können. So war es nicht. Ja. Aber schon merkwürdig, dass man dann am Draft Day sogar noch auf Platz 2 hochtradet, um dann Trubisky zu draften. Hat schon so ein bisschen für Verwunderung gesorgt insgesamt in der amerikanischen Medienwelt. Und jetzt ist es soweit, jetzt bekommt er seinen ersten Start. Man wird sehen, was daraus wird. Allerdings ist die Mobilität, die er so mitliefert, doch durchaus ein Feature, das durchaus gebraucht werden kann.
Definitiv. Also das Running Game läuft ja bei den Bears. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Auch Deshaun Watson ist ja so das Paradebeispiel jetzt. Alle wird jetzt natürlich in den Himmel gelobt. Mal schauen, man muss es einfach sehen, wie die einfach auch mal 10, 11, 12, 13 Spiele spielen. Das wird man jetzt sehen mit Trubisky, wenn er wirklich drin bleiben darf. Gut, dann hätten wir das soweit abgedeckt. Hast du noch was, Christian, was dir sonst noch aufgefallen ist dieses Wochenende, was du vielleicht noch gern so reinwerfen würdest?
Ja, ist vielleicht auch so eine leichte Verletzungsgeschichte mit dabei. Der Center von Indianapolis, ich habe mir blöderweise das Spiel angeguckt, zumindest den ersten Teil, bis ich dann entnervt umgeschaltet habe. Und zwar ist es so, dass der Center von den Indianapolis Colts sich verletzt hatte. Ich ehrlich gesagt den Namen jetzt gerade nicht.
Bone? War das nicht Bone?
Nee, Bond. Deshaun Bond ist der, ja, Backup gewesen, ja, der reingekommen ist. Also, ne, also der ist quasi, der hat als Backup gestartet und hat sich dann auch relativ zügig verletzt. Und dann ist der von ihm der Backup reingekommen. Und das war einfach, das tat mir so leid. Der stand da echt in Seattle, haben sie gespielt. Das war einfach unglaublich laut. Und er hat den Snap-Count, er hat nichts mitbekommen und stand dann die ganze Zeit so, und dann musste immer sein Left-Guard-Kollege ihn immer aufs Bein hauen, so, snap den Ball, snap den Ball, snap den Ball. Ich glaube, die haben irgendwie innerhalb der ersten 2, 3 Drives hatten sie 3 oder 4 Delay-of-Game-Penalties gehabt oder so. Das war, das war ein Unglück, wo man nicht weggucken konnte, so quasi. Das war schon sehr, ich fand schon sehr unangenehm, mir das anzuschauen. Er tat mir richtig leid. für Indianapolis ist es natürlich nicht gut, aber da ist auch insgesamt so einiges gerade nicht gut, sodass das dann wahrscheinlich den Braten auch nicht mehr fett macht.
Nö, es ist so ein bisschen Trash-TV, Indianapolis zu gucken. Von daher passt es so ein bisschen ins Schema. Und dann auch, ja klar, in Seattle zu spielen, das ist ja echt so das Undankbarste überhaupt, was man sich vorstellen kann als Backup-Center.
Ja, da hast du recht.
Okay, hüpfen wir mal zu den Spielen direkt. Wir haben uns ja wieder, wie ihr es gewohnt seid, jetzt mal 2, 3 Spiele rausgepickt und fangen vielleicht mal an mit dem ersten Upset, was wir sozusagen wieder mal an diesem Wochenende hatten. Es vergeht ja keinen Spieltag momentan ohne eins dieser großen Upsets. Und zwar war das Carolina Panthers, die den amtierenden Super Bowl-Champion, die New England Patriots, in Foxborough geschlagen haben. Und nicht nur geschlagen haben, sondern das Spiel auch relativ auf beiden Seiten dominiert haben, fand ich.
Auf beiden Seiten dominiert haben, das finde ich gewagt. Also klar, man kann es halt irgendwie schon sagen, aber ich meine, die Patriots haben auch immerhin wieder 30 Punkte erspielt. Aber gut, man hat schon gesehen, dass sie auch Brady in unkomfortable Situationen gebracht haben. Ne? Gerade am Anfang waren dann wieder so ein paar tiefe Würfel, die dann dieses Wochenende nicht funktioniert haben. In der letzten Zeit haben sie eigentlich wieder ganz gut funktioniert. Und da hat er irgendwie auch, Brandon Cooks hat er auch einmal direkt im ersten Drive, glaube ich, underthrown, sodass dann nur ein Field Goal raus wurde. Und diese vier Punkte wurden dann am Ende auch einfach sehr schmerzlich vermisst. So, ja gut, dominiert. Das würde ich nicht unterschreiben, aber sie haben auf jeden Fall die Patriots Offense einigermaßen in Schach gehalten. Das viel, viel größere Problem auf der Seite der Patriots war natürlich mal wieder die Defense, die, ja, also ich weiß gar nicht, ob die es überhaupt verdient hat, Defense genannt zu werden. Carolina Panthers hatten, glaube ich, vor dem Spiel insgesamt nur 3 Touchdowns erworfen, also Cam Newton 3 Touchdowns geworfen, in diesem Spiel jetzt alleine 4, oder?
Nee, ich glaube 3 und ein Rushing, aber ich glaube, davor hatte er noch nicht mal 3, also
oder so, ja.
Es war wirklich, ja, sie hatten wirklich über die ersten Wochen Probleme, überhaupt Punkte aufs Board zu bekommen und, die Patriots sind momentan so ein dankbarer Gegner, ja, für alle
so ein Aufbau
geratenen Angriffs. Zumindest was die Defense angeht, ja.
Das stimmt. Wenn du Probleme in der Offense hast, dann spielen wir gegen die Patriots, danach hast du wieder Selbstvertrauen.
Genau. Ja, aber um vielleicht das kurz noch mit einfließen zu lassen, und zwar hat uns da bei Twitter noch eine Frage erreicht, und zwar hatte dann ein User gefragt, ob wir vielleicht mal ein paar Gedanken dazu äußern können, ob das mit der Defense überhaupt noch, ob man das überhaupt noch umstellen kann, ob die Patriots Defense jetzt schon verloren ist sozusagen für die Saison und ob was mit Stephon Gilmore ist, also die große, ja, Offseason Acquisition, der große, ja, Blockbuster will ich jetzt nicht sagen, aber es war ein großes Signing, als sie Stephon Gilmore von den Bills geholt haben und er jetzt, ja, unglücklicherweise auch dann diese Penalty kreiert hat zum Ende des Spiels. Mhm. Und vorher relativ verloren auch so ein bisschen wirkte. Ob das zu fixen ist, was denkst du da?
Ja, also ich würde es sogar schon echt als Blockbuster-Signing bezeichnen. Ich glaube, das ist der teuerste Spieler, den die Patriots jemals unter Vertrag genommen haben mit 65 Millionen. Also garantiert dann, ne? Ja, oder 60, irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube, das war sogar die höchste garantierte Summe, die sie jemals rausgegeben haben. War ja dann schlussendlich auch knapp sogar insgesamt der dickste Cornerback-Vertrag, der ausgehändigt wurde in der Offseason. Ja, und den Wert liefert er im Moment tatsächlich gerade einfach mal überhaupt nicht. Es ist schwer zu sagen, was da los ist. Also ganz offensichtlich gibt es da Kommunikationsprobleme. Ich habe auch in ein, zwei kurzen Kommentaren von, ich glaube, Duane Harmon und Harmon und
Devin McCourty hat es, glaube ich, auch gesagt.
Ja, genau, ja, die haben halt irgendwie auch so ein bisschen kommuniziert, dass es Kommunikationsprobleme gibt. Ja, es ist merkwürdig. Also ich glaube, in diesem einen Touchdown zu Whittaker, ist das richtig?
Mhm. Ja, ich glaube schon, ja, dieser Screen.
Da ist ja ein Wide Receiver Motion gelaufen, auf die andere Seite quasi, und sowohl McCourty als auch Gilmore gehen auf die andere Seite rüber und die ganze Seite ist einfach komplett offen. Also
Ja, vor allen Dingen, da waren zwei, der Titan, der zum Blocken rausgelaufen ist, der war sowas von frei, der hätte Cam Newton auch hinwerfen können. Also der hatte im Grunde genommen zwei komplett offene. Ja. Und ja, auch bei dem Touchdown davor, ich glaube, so war das David Funches.
Ja.
Der war ja auch in der Endzone so komplett offen.
Ja.
Ich bin insgesamt, würde ich jetzt nicht sagen, dass Gilmore so schlecht ist. Also er gefällt mir schon. Also er ist vielleicht jetzt nicht das Geld wert, was ausgegeben wurde, aber das muss man halt auch immer in Relation setzen. Ich finde, er spielt okay. Er ist jetzt nicht so der Corner, den man sich vielleicht jetzt erhofft oder erwünscht hat bisher, aber er spielt okay. Ich finde eher, dass die anderen Spieler, zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast mit McCourty, die müssen das einfach besser kommunizieren. Ich meine, der spielt da seit wie vielen Jahren? Wann kam der? 2009, 2010 zu den Patriots, McCourty? Der muss dann in dem Moment, muss er das richtig kommunizieren. Er muss wirklich kommunizieren, ich gehe da auf die andere Seite und folge hier McCaffrey und du bleibst hier. Aber McCourty merkt ja auch, dass ihm Gilmore hinterherläuft. Das sind halt so Sachen, da finde ich halt, da müssen sozusagen die Veteran-Spieler, die es da gibt in dem Team, wie McCourty oder auch Chung, die müssen das halt besser kommunizieren und besser organisieren. Weil ich glaube, One-on-One in der normalen Man-to-Man-Coverage ist Gilmore gut und hilft auch den Patriots. Ich glaube einfach, das ist so ein mentales Problem und auch einfach so ein Kommunikationsproblem.
Ja, Ein Kommunikationsproblem zweifellos, mental dementsprechend dann natürlich auch. Und ja, klar, gerade McCourty ist ja auch gerade nicht wirklich, wird ja gerade auch nicht wirklich gepriesen. Also insofern hat er ja auch so seine Probleme im Moment, gibt ja auch einige Spiele irgendwie immer ab, die er sonst in der Regel einfach nicht abgibt. Also da ist auch irgendwie was im Argen. Dementsprechend, um auch die Frage zurückzugehen, also ich sehe schon die Möglichkeit, also es ist durchaus leichter, also es ist halt, es ist möglich, mentale Fehler zu korrigieren als Coaching-Staff. Also du kannst das trainieren, du kannst es lehren und dementsprechend dann unter Umständen auch abschalten, ne? Wohingegen du physikalische, also athletische Missstände, die kannst du halt in der Saison nicht mehr korrigieren und einfach fehlendes Talent kannst du auch nicht wegkorrigieren, ne?
Genau, aber das darum geht's, glaube ich, jetzt nicht bei Gilmore, oder? Also ich finde jetzt nicht,
es
dass
geht,
er
es geht wirklich um die Defense einfach, um das Schema zu lehren im Prinzip. Also da ist einfach das Problem da. Und da man ja einfach nur mal wirklich ein ziemlich gescheites defensive-minded Coaching-Staff hat, sehe ich da schon durchaus noch die Chance, dass die Patriots da die Kurve kriegen können und ja dann zumindest eine passable Defense auch aufs Feld zu stellen. Also der Pass Rush ist einfach, du hast da drei Pro-Bowler drin, ne, im Secondary, und das ist definitiv talentiert genug, um da ordentliche Arbeit abzuliefern.
Definitiv. Deswegen glaube ich auch, also es ist wirklich sehr überraschend, dass gerade die Secondary der Patriots dieses Jahr so schlecht ist. Schade ist halt, dass sie vorne im Pass Rush einfach nichts mehr haben, weil natürlich auch viele Leute gegangen sind oder nicht mehr gesigned wurden. Und es fehlt da jetzt einfach. Ganz kurzer Fact, kam jetzt immer wieder die Frage auf, jetzt vielleicht doch Jimmy Garoppolo traden für einen richtig guten Pass Rusher und vielleicht noch einen okayen Linebacker. Was denkst du? Würde das helfen?
Würde das Sinn machen? Klar, helfen wird es auf jeden Fall. Es wird aber auf keinen Fall passieren. Also Jimmy Garoppolo wird jetzt nicht mehr getradet. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Bill Belichick ohne auch nur ansatzweise einen Backup-Quarterback von hier aus weitergeht. Also er hat ja immer wieder gesagt und gesagt und gesagt, dass es darum geht, insgesamt erfolgreich zu sein. Und dafür ist einfach auch der Backup-Quarterback-Posten wichtig. Und man hat das ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass die Patriots immer sehr viel Ressourcen da reingesteckt haben. Und wenn sie ihn jetzt traden würden, dann würden sie irgendwen, ich glaube, die haben jetzt, glaube ich, neulich ein, zwei auch mal wieder eingeladen zum Probetraining quasi oder so und haben, glaube ich, auch sogar im Practice-Squad einen Quarterback drin. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die haben ja noch so ein, zwei andere Chips, die sie vertraden könnten, wenn man so an Dion Lewis denkt. Das Backfield, also Offensive Backfield von den Patriots ist ja nun auch sehr dicht bestückt. Also da wäre sicherlich ein Spieler, den sie abgeben könnten. Nur ist die Frage, was kriegt man dafür, ne?
Ja, wahrscheinlich nicht genug, um einen gescheiten Pass-Rush dann zu formieren. Genau, also es ist schwierig. Ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Frage. Immer wieder gerne weitere Fragen an uns richten. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage gewesen, die wir so auch nicht leider beantworten können. Aber ich glaube auch, dass mit dem Verlauf der Saison die Defense auf jeden Fall sich stabilisieren wird. Sie wird sich mehr und mehr einspielen. Wir hatten das Thema häufiger, dass durch die Preseason einfach und in der Vorbereitungszeit einfach sehr wenig Zeit dafür ist, wirklich dieses Vertrauen auch aufzubauen in die eigenen Spieler, in das eigene Können. Ich glaube, das wird sich schon weiterentwickeln, das wird gut werden. Ob es reicht, wage ich zu bezweifeln, aber es wird auf jeden Fall sich verbessern. Vielleicht noch ein Satz zu den Panthers. Haben sie die Kurve gekriegt? Sind sie jetzt wieder so, sagen wir mal, wie damals vor 2 Jahren? Haben sie die Chance, in der NFC South für sich den, sagen wir mal, zumindest die Division zu holen? Was denkst du?
Also, eine Division glaube ich nicht. Dazu ist mit Atlanta einfach, ja, und da ist auch noch Tampa Bay dabei. Also, das ist, ist es nicht unmöglich. Das ist auf keinen Fall, aber es ist eine verdammt schwere Division. Sehr umkämpft. Würde ich so nicht unterschreiben wollen. Ich finde auch nicht, dass man von diesem Spiel auf den Seiten der Panthers auch nur irgendwas rausziehen kann.
Man kann zumindest draus ziehen, dass die Probleme vom letzten Jahr teilweise abgestellt wurden, denn die Defense insgesamt spielt deutlich stärker als im letzten Jahr. Und sie haben jetzt gegen die vielleicht momentan eine der Top-Offenses oder vielleicht die fast, glaube ich, auch die zweitbeste Offense der Liga mit den Patriots wirklich okay gespielt. Also das muss man wirklich sagen, das haben wir schon gut gemacht. Von daher, gerade das Backfield, da haben die schon einiges auch gemacht und seit dem Josh Norman-Weggang war das ja immer die Frage und von daher finde ich, da haben die Panthers das schon mal gefixt.
Ja gut, okay, das kann man, gut, das kann man daraus ziehen, dass die Defense stärker geworden ist, wobei ich jetzt auch noch nicht, mich nicht so sehr rühmen wollen würde, wenn ich in einem Spiel 30 Punkte zulasse als Defense. Das ist ja, gut, man darf auch nicht vergessen, ich glaube, die Panthers sind als Number One Defense in das Spiel reingegangen und die Patriots sind als Number One Offense in das Spiel reingegangen. Da sind dann natürlich auch zwei unbewegliche Objekte quasi aufeinander gefallen, dass da natürlich jetzt kein Shoutout zustande kommt oder ein Spiel in niedrigen 20er-Werten, das war natürlich vorher auch schon klar. Aber ja, gut, also es lässt sicherlich hoffen, das kann man wohl auf jeden Fall sagen. Und die Offense hat nun mal gute Arbeit geleistet. Das ist natürlich besser, als wenn sie schlechte Arbeit geleistet hätte. Insofern ist da sicherlich einiges möglich. Aber ich bin nicht so zuversichtlich insgesamt.
Okay. Na gut, dann werden wir es auf jeden Fall weiter beobachten, ob die Patriots die Defense fixen können. Ich glaube, ja. Ob es dann insgesamt reicht für den neuen Super Bowl Run, ist nach dem ersten Viertel auf jeden Fall ein bisschen schwieriger geworden. Aber springen wir einfach mal zum nächsten Spiel jetzt. Los Angeles hat nicht nur ein Footballteam, nein, sie haben jetzt zwei Footballteams und eins davon ist jetzt sogar auch noch der Leader in der NFC West. Wer hätte das gedacht? Die LA Rams führen die NFC West an. Und das völlig zu Recht, denn sie spielen verdammt guten Football momentan und das zuletzt in Dallas. Bei einem Team, was auch viele vor der Saison als einen möglichen Super Bowl-Kandidaten gehandelt haben, haben sie wirklich sehr, sehr stark gespielt und kamen zurückgelegen und haben wirklich sowohl in der Defense als auch in der Offense die Cowboys wirklich, ich will nicht sagen dominiert, aber haben wirklich sehr, sehr stark gespielt und zu Recht gewonnen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Jared Goff hat ja ein solides Spiel gemacht, ne? Ist ja im letzten Jahr wirklich nicht wirklich beliebt aufgenommen worden von den Fans. Er hat wirklich sehr underwhelming performt. Auch in diesem Spiel von den Stats her nicht unbedingt so gut gewesen, hat aber doch einige wirklich gute Spiele gehabt, die dann auch sehr entscheidend waren, ne? Also ein Touchdown-Pass zu Gurley, der war einfach echt ein Traum. Und gut, vielleicht ist es auch erstmal genug. Ich meine, er ist auch erst im zweiten Jahr. Das würde ich jetzt auch noch nicht unbedingt sagen, dass man da jetzt so richtig viel erwarten kann, sollte, muss. Deswegen bin ich auch.
Aber man hat auf jeden Fall, nachdem man letztes Jahr gedacht hat, okay, warum wurde überhaupt gedraftet? Warum spielt er nicht? Warum wird er nicht mal eingesetzt? Und als er dann gespielt hat, die letzten Spieler haben alle gesagt, ach du Jemine, wen haben wir da nur geholt? Mhm. Mittlerweile sagt das keiner mehr, glaube ich, in LA oder vielleicht auch noch in St. Louis, die alten Fans oder treu gebliebenen Fans. Denn man hat jetzt wirklich zumindest einen Quarterback, der das Spiel lenken kann und das wirklich gut gemacht hat. Und was mich beeindruckt, ist immer bei den Rams die Defense, also Wade Phillips, was der da, dass er diese schon starke Defense nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Und einfach das der Special Teams. Also war in den letzten Jahren immer berüchtigt für gute Trickspielzüge, aber insgesamt so solide. Und dieses Spiel, das war, ich glaube, der Kicker Sörlein, der hat 7 Field Goals gemacht und zwar kein einziges davon war irgendwie so ein bisschen wackelig, sondern der hat die alle nacheinander reingehauen. Das war extrem. Also ja, das fand ich schon sehr ansprechend, ja.
Definitiv. Also Special Teams war durchaus auch ein Faktor in diesem Spiel, ne? Wenn man bedenkt, erstmal 7 Field Goals zu machen, das ist, man erwartet das immer. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Man erwartet immer, ja, Field Goal, okay, muss er machen. Das ist, aber man vergisst dann halt auch immer, dass dann die Percentages, wenn man irgendwie ein Field Goal hat, das länger als 40 Yards ist, dass sie da schon so ein bisschen droppen und halt eben nicht mehr jedes gemacht wird, sondern vielleicht jedes fünfte Mal irgendwie daneben geht. Damit rechnet man aber ja nicht so richtig, wenn man sich so ein Spiel anschaut, ne? Auch bei einem 50-Yarder, so, dann denkt man ja auch so, ja gut, das sollte er ja eigentlich schon machen, so, ne? Und da macht er 7 Stück davon, entscheidend. Ich meine, 7 Stück, das sind immerhin auch 21 Punkte. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Sehr gut.
Ja. Sehr gut, Chris. Da muss ich dich auch mal loben.
Ja, danke schön.
So schnell ausgerechnet.
Ja, und ich meine, auf der anderen Seite hat man es gesehen. Da hatten die Special Teams von den Cowboys doch wieder sich einige Schnitzer geleistet in der Form von Spitzer. Aha. kleines Wortspiel. Was mir irgendwie zu Beginn schon aufgefallen ist, dass er irgendwie andauernd aus Endzone rausgerannt ist beim Kickoff. Also er ist, ich glaube, 3-mal oder so rausgerannt, ist mir das aufgefallen. Und jedes Mal ist er in zwischen 10 und 15 oder 10 und 20 Yard gestoppt worden, wo ich mir denke, so, na gut, wenn ja, das nicht klappt, dann sollte man das nicht tun, ne?
Ja, aber das ist auch wieder so ein Coaching-Ding. Ja, also das kannst du mal einmal probieren, vielleicht auch ein zweites Mal, aber da musst du als Coach sagen, wenn du den Ball 3 Yards tief in der Endzone fängst, bleibst du bitte drin. Weil wir starten von der 25-Yard-Linie und nicht von der 10-Yard-Linie. Das sind so ein krasser Unterschied, diese 15 Yards. Aber wenn du ihn gewähren lässt, okay. Ja. Aber ja,
dann ist es dann
nee, da hast du vollkommen recht. Das,
ja, das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Und ja, ja aber auch in sehr interessant, dass die wirklich auch geschafft haben, die das Running Game der Cowboys so zu, gerade in der zweiten Halbzeit, so völlig auszuschalten eigentlich. Das war schon wirklich wow. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wer hätte gedacht vor der Saison, dass die LA Rams, ich meine, wir haben es selber prognostiziert in unserer Preseason-Folge, als wir über die NFC West gesprochen haben, dass die Rams auf jeden Fall besser abschneiden werden, aber dass sie jetzt die NFC West anführen oder jemals anführen würden, das hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich habe auch Zweifel daran, dass es so bleiben wird auf Dauer. Eben noch kurz zu Switzer, der hat ja auch den Punt gemacht an der eigenen, ich glaube, 12-Yard-Linie oder so und dafür dann nochmal für einen Turnover gesorgt. Ich weiß nicht, das geht überhaupt nicht. Und das ist ja schlussendlich dann der Spot, den Lucky Whitehead inne hatte, ne? Ist das richtig?
Ja.
Ja, ne? Da sieht man mal auch wieder, dass, okay, das ist dann vielleicht nicht unbedingt nur Coaching, sondern auch Management. Ich meine, Jerry Jones ist ja selber als Hall of Fame-Besitzer hochgepriesen immer, aber dann doch immer so ein bisschen, meines Erachtens zumindest. Ja, gut, das hat man halt davon, wenn man halt einen langjährig erfahrenen Special-Teamer ab und zu auch mal Wide Receiver einfach mal so cuttet und dann einen neuen reintut. Ja, man coacht ihn dann halt nicht richtig und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Als er den Ball gefangen hat, standen irgendwie drei Leute um ihn drumherum und wollten ihn einfach nur tackeln, ne? Wieso hebt er dann nicht in den Arm und macht einen Fair Catch? Dann hat er seine Ruhe, dann macht er den Punt auch nicht. Aber gut, so ist das halt und dann, ja, dann verliert man halt so ein Spiel, ne?
Ja, und die Cowboys sind jetzt auch am Scheideweg, 2-2. Wird interessant auf jeden Fall. Also die Eagles laufen ein bisschen davon vielleicht in der NFC East. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Also wie gesagt, ich bin von den Rams, ich bin auch jetzt nicht überzeugt davon, dass sie die Saison jetzt so durchziehen werden, aber dass sie wirklich so gut spielen, finde ich schon überraschend und ist auch wirklich ein schönes Team, was man sich gut angucken kann, weil sie eben auf allen drei Ebenen sozusagen ansprechend spielen. Ob das jetzt die Offense ist mit Gurley und auch den Receivern mit Woods und Sammy Watkins, aber auch die Defense so stark ist und wirklich gut spielt und auch interessant spielt, viele verschiedene Sachen auch macht, was Wade Phillips ja auch schon in Denver alles gemacht hat, die verschiedenen Blitze und eben auch das Special Teams, dass die da auch so stark sind.
Greg Zuerlein und Johnny Hacker. Johnny Hacker, die
Waffe die des beiden,
Special Teams.
Die, aber das ist wirklich eine Waffe. Ja, du hast gerade in unglaublicher Zeit ausgerechnet 21 Punkte. Das ist unglaublich wichtig. Ne? Wenn du das mal vorstellst, 21 Punkte mehr oder weniger, nur durch Field Goals. Interessant.
Ja gut, ich meine, der erste Gedanke ist immer, gut, warum schießt man 7 Field Goals und macht nicht lieber einfach 3 Touchdowns, ne? Und dann nochmal 3 oder so. Aber klar, natürlich ist es besser, die 7 Field Goals zu machen, als davon nur 4 oder so. Das stimmt, das ist natürlich dann, so muss man sagen.
Ja, und man hat es gesehen, zum Beispiel bei dem Spiel, ich glaube, das war die Giants gegen in Tampa Bay. Das war ja ein wirkliches Fiasko von den Kicking-Teams, beziehungsweise Nick Falk, der hat, glaube ich, 2 oder 3, der hat, glaube ich, 2 Field Goals und einen Extrapunkt verschossen.
Genau, aber den Game-Winner hat er gemacht. Den Game-Winner hat er geschossen.
Ja, aber auch knapp rein. Und da hatte er dann,
ich wollte gerade sagen, da hatte man ja schon viel investiert. Und auch der von den Giants, auch ein sehr unsicherer Schütze da. Das ist einfach, ja, es wird einfach immer wieder so ein bisschen belächelt, aber wie gesagt, so schön Pat McAfee, Panthers are humans too oder so.
Ja, genau.
Es ist wirklich verdammt wichtig für jedes Team. Und das war ein super Beispiel jetzt bei den Rams.
Ja, das ist Panther und Kicker, die haben sind ungefähr so zu betrachten wie Cornerbacks. Die wollen eigentlich nie großartig in der Berichterstattung benannt werden, weil immer wenn sie großartig benannt werden, dann haben sie irgendwie richtigen Mist gebaut, ne?
Ja, das stimmt. Hüpfen wir zum letzten Spiel. Das gestrige Monday Night Game. Kansas City gewinnt gegen die Redskins nach einer kleineren Aufholjagd zum Ende hin und ist jetzt das einzige Team, das noch ungeschlagen ist nach den ersten 4 Spielen, nach dem ersten Viertel der Saison. Kurze Frage, Christian, ist Kansas City dadurch oder generell jetzt der Favorit, nicht nur in der AFC oder beziehungsweise generell in der NFL? Auf natürlich den Super Bowl. Was denkst du?
Der Favorit? Der Favorit würde ich nicht sagen. Also auf jeden Fall im erweiterten Favoritenkreis oder wenn vielleicht auch nicht erweitert, sondern im Favoritenkreis. Aber der Favorit, weiß ich nicht. Also ich ich traue dem Braten einfach noch nicht. Man hat mit Kareem Hunt halt einen Rookie-Running-Back, der super aufdreht. Aber man, natürlich weiß man auch, dass viele Rookies dann halt zum Ende der Saison hin doch Luft lassen und dann einfach nicht mehr die Leistung liefern können. Travis Kelce überzeugt immer wieder durch sein Spiel, weniger dann durch seine, ja, jugendlichen
Celebrations.
Genau, kindischen Verhaltensweisen, durch die er andauernd wieder irgendwelche Penalties sich einhandelt. Und Alex Smith ist als Quarterback, ja, gut, serviceable, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar auch ein bisschen besser als serviceable. Insgesamt natürlich einfach ein super Team. Marcus Peters ist einfach so ein absoluter Ballhawk. Perfekt eigentlich. Aber das, also mir wäre das einfach, also mir ist es, glaube ich, auch insgesamt zu früh, jetzt jemanden als absoluten Super Bowl Favoriten zu benennen. Ich glaube,
Mann, aber ich habe doch extra gefragt.
Ja. Nee, ich muss nicht Nein sagen. Nein, mache ich nicht. Also sicherlich.
Okay, machst du nicht.
Vielleicht das Team, wenn ich das mache, wenn ich jemanden nennen müsste, könnte ich mir vorstellen, dass ich sie nenne. Sagen wir es mal so.
Okay.
Aber ich würde es nicht von alleine aus.
Okay, damit gebe ich mich zufrieden. Die Washington Redskins auf der anderen Seite haben eigentlich auch nicht schlecht gespielt. Also sie überzeugen mich eigentlich in den letzten Wochen eigentlich auch sehr, gerade auch gestern, sind sie wirklich super rausgekommen, was ja echt nicht leicht ist, auswärts, dann auch noch in so einem Stadion wie in Kansas City.
Oh, das ist auch das lauteste wieder mittlerweile, oder?
Ich weiß nicht, also die geben sich ja jede Woche irgendwie die Klinke in die Hand, wer jetzt irgendwie das lauteste ist und keine Ahnung, müsste man da auf der Guinness-Buch-Seite mal nachschauen, welches Stadion jetzt aktuell das lauteste ist. Auf jeden Fall ist es ein sehr schwieriges Stadion, um da zu spielen und Kirk Cousins oder auch Kurt Cousins, manchmal genannt wird.
Dieses Wochenende wieder Kirk.
Okay, dieses Wochenende Kirk. Gut, die letzten Wochen eigentlich immer Kirk. Hat wirklich sehr stark gespielt. Terrell Pryor ist so ein bisschen wieder, ja, zum ersten Mal eigentlich aufgetaut, wenn man so will, hat wirklich auch gut gespielt. Vernon Davis macht einfach Spiel um Spiel, ruft er seine Leistung ab und die Defense ist auch wirklich nicht so die Defense der großen Namen, aber die spielen wirklich gut und man hat auch gesehen, dass Kansas City da auch zum ersten Mal, finde ich, in dieser Saison teilweise auch große Probleme hatte. Und ja, eben auch durch diese Scramble-Plays von Alex Smith, die ja immer so 50-50 Spielzüge sind, finde ich. Also die können unglaublich großartig sein und dann werden die Spiele in den Himmel gelobt, aber es ist halt auch teilweise einfach nur so ein Glücksding. Also finde ich, wenn irgendwie die Pocket zusammenbricht und der Quarterback dann irgendwie rausrennt, ja, das ist jetzt irgendwie, das sind jetzt keine überzeugenden Spiele für mich, weil das eben einfach nur so improvisierte Spielzüge sind. Aber insgesamt haben die Redskins von der Defense einfach auch sehr stark gespielt und die haben überzeugen mich auch und finde ich ja in der NFC East auf jeden Fall eins der Top-Teams.
Definitiv. Ich finde, gerade Defense hat echt gut gespielt. Also Quinton Dunbar, der war vorher bei mir nie so richtig auf dem Radar und hat echt ein gutes Spiel abgeliefert, nachdem Josh Norman dann raus ist. Beziehungsweise auch vorher schon. Aber dann auch den Verlust von Josh Norman nicht mehr ganz so, naja, so spielbar machen hat, wirken lassen, wie man es eigentlich erwartet hätte. Dementsprechend Defensive-Leistung ganz gut. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Washington Redskins eigentlich den Sieg auf der Hand hatten. Ne? Also der Pass von Kirk Cousins zu Josh Jackson war ein Traum. Ne? Hat gefangen, so lange bis er halt auf den Ball gefallen ist. Also dementsprechend, ja, es wäre wahrscheinlich der Sieg gewesen. Dann hätten die Chiefs nur ungefähr so 48 Sekunden Zeit gehabt, um einen Touchdown zu erzielen. Und ich glaube nicht, ja gut, klar, die Chance besteht immer, aber die Chance ist gering, dass man das schafft in 50 Sekunden. Ne?
Ja, definitiv. Ja, also wie gesagt, ein sehr unterhaltsames Spiel, hat auch mit einem unterhaltsamen Schlusspunkt geendet sozusagen, dieses Scramble am Ende da. Das war auch, habe ich auch selten gesehen, dass daraus dann nochmal ein Touchdown für das gegnerische Team entsteht. Aber auf jeden Fall zwei Teams, die wirklich auf Augenhöhe sind und da muss ich dir ein Recht geben, dass Kansas City auf jeden Fall momentan das ungeschlagene Team in der Liga ist, aber das Spiel hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie gegen einen wirklich sehr ebenbürtigen Gegner genauso gut auch hätten verlieren können. Das stimmt, ja. Von daher absolut, absolut korrekt, aber ein sehr unterhaltsames Spiel, sehr gutes Spiel, auf wirklich sehr hohem Niveau. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt die Kansas City Chiefs mit 4-0 da stehen und sie führen die AFC an, sie führen die Liga an. Wird interessant sein. Ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit den Chiefs. Ich müsste mal gucken, wer überhaupt der Spielplan so von den Chiefs ist. Es wird interessant, glaube ich, das erste Spiel gegen die Broncos, die ja sich auch irgendwie so durchwurschteln momentan. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Matchup.
Das kann ich nur unterschreiben. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Oh,
genau.
Kansas City hat den zweitschwersten Schedule in diesem Jahr nach den Denver Broncos.
Okay, ja, das passt ja dann. Die werden auf jeden Fall zweimal noch aufeinandertreffen. Und das wird spannend. Für Washington ist es auf jeden Fall natürlich ärgerlich, das Spiel dann doch noch verloren zu haben, beziehungsweise ja, man hatte wirklich die Chance gehabt zu gewinnen. Aber dadurch, dass eben auch Dallas verloren hat, ist man da immer noch auf zweiter Position und jagt so ein bisschen die Eagles. Und die NFC East bleibt, wie in den letzten Jahren, so immer auch sehr, sehr spannend. Abgesehen jetzt vielleicht von den Giants, die so ein bisschen schon die Segel ja, gehisst haben.
Kann ich eine schöne Stat immer in den Raum werfen? Es gab bis jetzt, seitdem es 16 Spiele gibt, also ich glaube, es ist seit 1980 so, gab es erst ein Team, das es geschafft hat, nach einem 0-4 Start noch in die Playoffs zu kommen, und das waren die 1992er Chargers. Also die Chancen sind verschwindend gering für die Giants, noch in die Playoffs zu kommen. Statistisch gesehen, und ich würde auch mal faktisch, glaube ich, auch dazu zählen. Also man müsste dann ja jetzt schon, ja, 10
aus. Vor allen Dingen müsste man einfach besser spielen.
So. Ja, das kommt noch dazu. Ja.
Also das Bucks-Spiel, das hat wieder gezeigt, also.
Ist der Beckham nicht raus? Hat er nicht auch irgendwie was am Finger gehabt oder so?
Oh ja, der hat seinen Finger ausgekugelt und der wurde dann am Spielfeldrand wieder eingekugelt und da mussten drei Leute ihm den Arm festhalten und der Doktor hat den Finger dann wieder eingekugelt und der ist da rumgesprungen und dort rumgeschrien vor Schmerzen. Also ja, und das Ganze war völlig ohne gegnerische Einwirkung. Also er wollte quasi einfach nur einen Ball fangen und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Eli noch so feste werfen kann, aber der Ball ist wirklich irgendwie so über den Zeigefinger war das, glaube ich, irgendwie drüber, hat er nicht richtig gegriffen, dass er dadurch den Finger ausgekugelt hat.
Okay.
Und das war wirklich, also ich musste da auf jeden Fall das dann den Ton so ein bisschen wegmachen und auch so ein bisschen weggucken am Bildschirm, denn das war kein schöner Anblick. Der ist da wirklich rumgesprungen und drei Leute mussten ihn festhalten.
Ja, das ist sowas sieht man nicht gerne.
Nee. Gut, wollen wir dann vielleicht direkt noch kurz so ein bisschen die Standings uns angucken?
Ja,
Vor der Saison unserer großen Vorstellungsrunde alle Divisions uns angeguckt. Wir haben, könnt ihr euch gerne alles noch anhören, die einzelnen Teams vorgestellt. Wir haben geguckt, okay, was kann aus dem Team werden in dieser Saison? Und mittlerweile ist es so, dass wir das erste Viertel, wie gesagt, absolviert haben. Wir haben viele Überraschungen und vor allen Dingen haben wir aber auch ein paar Sachen wirklich richtig analysiert, muss ich sagen. Ich habe das nochmal nachgeguckt, denn beispielsweise LA Rams hatten wir sehr stark eingeschätzt auch, was passend ist. Wir hatten Philadelphia zum Beispiel, NFC East hatten wir als stark eingeschätzt, als vielleicht sogar Frontrunner nach den Giants. Okay, die haben wir völlig falsch eingeschätzt. Aber so ein paar Picks hatten wir auf jeden Fall richtig. Jetzt natürlich die Frage, Was nimmst du so raus aus den ersten 4 Wochen, Christian? Was sind so deine absoluten Plus-Minuspunkte?
Ja, also was erstmal bezeichnend ist, finde ich, dass wirklich so diese Off-Season-Narrative, wir hatten gestern darüber geredet, ist dir ein besseres Wort für Narrativ eingefallen, also für das Konzept?
Leider nicht.
Ja, also so dieser Tenor, der in der Off-Season geherrscht hat, dass welche Teams gut sind, welche Teams schlecht sind. Bitte?
Tenor ist ein super, super Begriff dafür.
Ja, okay. Ja, gut. Okay, dann nehmen wir den. Der Tenor, der
hätte ich mir gar nicht den ganzen Tag Gedanken machen müssen.
Ja, das stimmt, okay. das ist schon erstaunlich, ist, dass es da so anders läuft im Moment. Also gerade, dass die Giants 0-4 sind, das verwundert mich wirklich sehr. Das ist einer der bezeichnendsten Punkte in dieser Saison. Also es ist wirklich echt einiges ungewohnt. Ne? Also Giants mit 0-4 hinten, Dallas struggelt, Philly ist vorne. Okay, gut, dass die Division insgesamt stark ist, das hatten wir auch vorher selber so gesagt. Deswegen vielleicht nicht ganz so verwunderlich, dass die Patriots so schwach sind. Gut, damit hätte auch wirklich keiner gerechnet. Ne? 2-2 nach 2 Spielen, da ich glaube nicht, dass das irgendjemand gedacht hätte, realistisch, außer man ist jetzt irgendwie überzeugter Buffalo Jets oder Dolphins Fan. Dementsprechend durchaus eine Überraschung da, gerade dass die Defense so schwach ist. Damit hätte man ja wirklich nicht gerechnet, weil es ist halt im Prinzip eigentlich nur was aus dem Pass-Rush weggegangen und dafür hat man noch einen deutlich besseren Corner dazu bekommen und Logan Ryan abgegeben, der zumindest vorher als schwächerer Corner eingeschätzt wurde. Und nun ist es aber so, dass die Patriots mit 2-2 nur auf dem dritten Platz in der AFC East sind, hinter den Buffalo Bills und den New York Jets. Das sind so erstmal die beiden Punkte, die ich so nennen würde.
Ja, also ich finde es auch, also der, wenn man sich das anguckt in der AFC East, also Buffalo vor den Jets, vor New England, vor Miami, die auch noch ein Spiel weniger haben, aber so wie die momentan spielen, kann man auch nicht davon ausgehen, dass die da noch irgendwie Wörtchen mitreden wollen. Aber es ist mittlerweile schon so, dass New England jetzt schon so ein bisschen in so einem Rennen mit Buffalo ist, um die Division zu gewinnen. Und das ist natürlich schon so ein absoluter Moment, wo man sagen muss, wow, das hätte keiner wirklich vor der Saison auch nur ansatzweise gedacht. Und was du angesprochen hast, die Giants, auch für mich unglaublich, dass sie wirklich nicht nur 0-4 sind, sondern vor allem, wie sie auch gespielt haben. Also da ist wirklich, das hat man schon mehrmals angesprochen, wirklich überhaupt kein Esprit irgendwie. Das ist alles sehr vorhersehbar und leicht zu verteidigen, finde ich momentan für die gegnerischen Teams. Deswegen ist da auch, wirklich kommen da auch keine Punkte bei rum bei den Giants. Und auf der anderen Seite, was mich auch wirklich wieder erschreckt so ein bisschen, ist, dass die Los Angeles Chargers wieder genauso weitermachen wie letztes Jahr. Also, dass sie nicht nur die Spiele verlieren und auch 0-4 dastehen, sondern wieder der Faktor, wie sie die Spiele verlieren, wieder knappe Spiele, Spiele, die sie aus der Hand geben, die Verletzungen weiter, sich weiter drehen. Und das ist im Grunde genommen, als hätte es nie eine Offseason gegeben, als hätte die letzte Saison einfach sich durchgezogen. Und genauso sieht es bei den Chargers aus. Auch durch den Trainerwechsel hat sich da irgendwie nichts gewandelt. Und ja, klar, ja, die Kansas City, ja, bitte.
Ja, das sind halt die Chargers, ne? Also die Chargers sind halt nun mal einfach so ein Team, die ja regelmäßig wieder in der Offseason Leute von sich überzeugen können und Leute denken so, mein Gott, die müssten eigentlich viel besser sein. Dieses Jahr schaffen sie es bestimmt und bis jetzt schaffen sie es einfach wirklich, jedes Jahr wieder zu überzeugen, dass sie es einfach nicht können. Ne?
Ja.
Ich bin mittlerweile auch, ich habe mir jetzt einfach auch schon eine Notiz gemacht, nicht wieder auf den Hype in der Offseason für die Chargers aufspringen, erstmal abwarten und gucken, was passiert. Aber wie du gerade auch schon sagtest, Kansas City, dass sie jetzt mit 14-0 dastehen, hätte ich so auch nicht vermutet. Also, ich bin schon, ich traue dem Ganzen halt echt noch nicht. Also, dieser Stil, das sind oft so viele Gimmick-Plays bei und diese Shuffle-Pass-Geschichten an der, mit den Read-Option-Geschichten, beziehungsweise One-Option-Geschichten, wo ich mir einfach denke, so, das ist auch so anfällig, das ist so unglaublich anfällig und auch so verletzungsanfällig, sodass ich einfach das Gefühl habe, okay, das läuft jetzt im Moment alles einfach super gut, aber ich weiß nicht, ob das, ob diese Art und Weise zu spielen, ob man das so ewig die ganze Saison durchhalten kann. Zum einen, ob sich die Gegner dann nicht vielleicht doch dann anfangen, darauf einzustellen und zum anderen, ob dann nicht dadurch einfach auch mehr Verletzungen entstehen.
Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, was bei den Chiefs eben noch so ein Vorteil ist wie bei anderen Teams, wie zum Beispiel Philadelphia, dass sie einfach so insgesamt nicht so flashy sind, aber sie haben einfach sehr konstante Leistungen auf beiden Seiten, also sowohl Defense als auch Offense. Und wir haben häufig drüber gesprochen, über die O-Line, D-Line und wie wichtig das ist, etc. Bei beiden Teams zum Beispiel ist es einfach so, dass sie da sehr konstant sehr gute Leistungen abrufen können und deswegen eben die Spiele dominieren momentan. Und man sieht es einfach, die Patriots, die spielen mal als Beispiel, weil wie gesagt, ich glaube, dass die Secondary der Patriots nicht schlechter ist als von beispielsweise Kansas City. Aber die Front Seven ist einfach schlecht und die O-Line der Patriots ist in entscheidenden Momenten einfach manchmal nicht da. Das sind einfach so Faktoren, wo ich sage, okay, das macht momentan einfach den Unterschied zwischen 4 Siegen und ja, dann dementsprechend 2 Siegen und 2 Niederlagen aus. Mhm. Wenn du einfach, wie bei gegen Deshaun Watson, Rookie Quarterback, einfach da rumlaufen lässt die ganze Zeit und er 6-7 Sekunden hat, bis er irgendwie den Ball werfen muss und noch irgendwie sich aus 3 Sacks rauswindet. Und bei Cam Newton war es das Gleiche. Also die Secondary, selbst wenn du die Legion of Boom bei den Patriots reinpacken würdest, auch die können nicht für 4-5 Sekunden covern. Das geht einfach nicht. Das schafft keine Defense. Und Man sieht das gerade. Also Philadelphia ist für mich auch eine große Überraschung, auch wenn wir es so ein bisschen angedacht hatten schon. Aber die schaffen es eben auch, Pass Rush zu kreieren und den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen. Und das kreiert einfach sehr viel Turnover. Das kreiert negative Spielzüge für die Offense dann. Und das funktioniert.
Ja, also Kansas City ist auf jeden Fall das Team, das man weiter beobachten muss. Wenn sie es tatsächlich dann sogar schaffen würden, den First Seed zu erhalten in der AFC, dann, spätestens dann würde ich sagen, dass sie der Favorit sind auf den Super Bowl, weil in Arrowhead zu spielen ist halt einfach übelst. Also das ist so laut da, die Fans sind so verrückt, drehen da richtig durch. Und das ist dann schon ein richtig großer Heimspielvorteil, gerade wenn man dann in den Playoffs da ist. Deswegen würde ich dann doch allen Teams, die Aspirationen haben, in der AFC in den Super Bowl zu kommen, doch deutlich raten, vor den Kansas City Chiefs zu landen. Weil sonst, man spricht ja, sagt ja immer, dass das Homefield so ungefähr 3 Punkte Vorteil entspricht. Zumindest ist das in der Wettwelt so. Ich glaube, bei Kansas City würde ich sagen, ist das, glaube ich, sogar mehr. Also da würde ich das, glaube ich, schon so auf 5 Punkte oder so hochdrehen.
Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der mich auf jeden Fall positiv auch überrascht hat, ist Detroit. Mhm. Die führen die NFC North an. Über die haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen heute. Green Bay, Detroit, beide mit 3-1 da. Aber Detroit macht einen deutlich runderen Eindruck momentan noch. Auch wenn die Packers gerade die Bears demoliert haben, aber ja, insgesamt für mich Detroit, Matthew Stafford macht seinem Ruf als bestbezahlter Quarterback gerade alle Ehre.
In der Tat. Ja,
du bist ja sowieso ein großer Fan, ne?
Ja, ein großer Fan bin ich nicht, ne? Aber ich mag Stafford gerne, ich mag Detroit gerne, ich weiß auch ehrlich gesagt einfach nicht warum. Also ich weiß auch nicht, ob es einfach daran liegt, dass ich Stafford irgendwie, als ich den das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, so, oh, das ist ja irgendwie ein lustiger Dude. Hatte irgendwie mal mit, irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie gefiel es mir auch der Stil, den er so hatte. Und vielleicht war es dann auch einmal dieser Fake Spike. Fake Spike, wo er dann den Quarterback-Sneak gemacht hat. Das hat mich, glaube ich, auch so nachhaltig beeindruckt irgendwie. Das waren so Momente, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wahrscheinlich so 2014 oder 2013. Also mir gefällt's. Ich freue mich sehr darüber, dass sie erfolgreich sind, aber auch da muss man einfach warten, bis dann das Inner-Division-Duell kommt gegen Green Bay, wo sich dann zeigen wird, wer halt einfach die Nase vorn hat innerhalb der Division und worauf man sich freuen kann in der Zukunft.
Definitiv. Schöner Schlusssatz. Wir hoffen, dass wir heute soweit alles abgedeckt haben, was für diesen letzten Spieltag wichtig war. Wir haben ja schon nur noch 2 Tage eigentlich jetzt noch, bis zum nächsten Spiel. Auch wirklich sehr, sehr wichtiges, interessantes Spiel. Die New England Patriots besuchen die Tampa Bay Buccaneers im Thursday Night Game. Das wird spannend. Da sind wir natürlich wieder dann voll da, werden alles notieren und uns Gedanken machen und dann in der kommenden Folge am nächsten Dienstag das alles dann wieder für euch besprechen, nach gewohnter Manier. Wenn du nichts mehr hast, Christian, dann liegt dir noch was auf der Seele?
Nee, ich bin soweit gut.
Du bist gut, okay. Ja, dann hoffe ich, es hat allen gefallen, unsere aktuelle Episode vom GFA-Podcast. Nochmal vielen Dank für die ganzen Fragen etc. Gerne weiterhin mit uns mit Fragen ruhig zuschütten. Wir versuchen, die dann, soweit es geht, aufzuarbeiten und dann auch drüber zu sprechen. Und ja, dann dir vielen Dank, Christian. Euch allen noch einen schönen Feiertag und bis nächste Woche, würde ich sagen.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.